Wir sind im Hebräerbrief, im Kapitel 13, im Vers 4 heute Morgen. Wir machen heute nur einen Vers durch. Wir haben letztes Mal gesagt, Kapitel 13 im Hebräerbrief ist ein sehr, sehr praktischer Abschnitt. Und heute in unserem Vers haben wir ein sehr spannendes Thema. Das Thema Nummer 1. Partnerschaft und Sex. Ist top aktuell. Das betrifft jeden, wirklich jeden, weil wir existieren als Männer und als Frauen. Und normalerweise ist da eine Spannung. Da knistert's. Und es ist der Antrieb für viele. Ihr wisst, viele Lieder besingen romantische Beziehungen und viele implizieren zumindest implizit so eine erotische Beziehung. Werbung ist voll mit sexuellen Anspielungen. Wir leben eigentlich in einer sexualisierten Gesellschaft. Den Kindern wird heutzutage schon in der Grundschule über Sex gelehrt, werden schon aufgeklärt. In dem Alter habe ich noch gedacht, alle Mädels sind doof. Aber die Zeiten haben sich geändert. Kids auf den Camps, kann ich beobachten, lesen Bravo und vor allem deswegen, wegen den Aufklärungsseiten, die übrigens der größte Schrott sind, den es so gibt. Da wird nämlich genau das Gegenteil davon weitergegeben, was eine gute Beziehung oder auch guten Sex ausmacht. Wenn ins Internet geht, auf der Webseite von fast jedem E-Mail-Provider, gibt es so eine Section, wo du Tipps finden kannst zum Thema Partnerschaft und Liebe und Sexualität. Und das geht alles genauso in die falsche Richtung wie in der Bravo, als wäre so eine gute Partnerschaft oder eine gute sexuelle Beziehung ein technisches Problem. Und trotz oder vielleicht auch gerade wegen dieser vielen Ratgeber heutzutage scheint die Sache nicht so gut zu funktionieren in unserer Gesellschaft. Die Erfolgsrate der Ehen, der verbindlichen Beziehungen ist so 50-50. Und das sind noch gar nicht die dabei, die gar nicht erst heiraten. Und je nach Studie hat in Deutschland jeder so durchschnittlich 6 bis 9 Partner in seinem Leben. Die Tendenz ist wohl steigend. Ich denke, bei diesen Studien sind die Generationen vor 68 noch dabei. Also die meisten Menschen gehen oder machen ihre ersten sexuellen Erfahrungen vor der Ehe in unserem Land. Und circa 10% der Paare leben überhaupt ohne Trauschein zusammen auf Dauer und ziehen ihre Kinder auch so groß. Und von denen, die heiraten, leben so 80-85% schon vor der Ehe zusammen. Das ist die Situation in unserem Land. So nach dem Motto, ich kaufe mir auch kein Auto, ohne das vorher Probe zu fahren. Und wenn mir das Modell nicht zusagt, dann gehe ich halt weiter in die nächste Beziehung. Aber irgendwie funktioniert das Ganze auch nicht so wirklich. Diese Beziehungen haben noch höhere Trennungsraten, viel höhere Trennungsraten als die Ehen. Und dabei wünschen sich die Menschen eigentlich, wenn man den Umfragen trauen kann, wünschen sich eigentlich stabile Beziehungen und träumen durchaus davon, eine treue, eine erfüllende Beziehung zu erleben. Eine Studie der Kinder- und Jugendpsychologie der Uniklinik Köln hat herausgefunden, dass fast 30% der deutschen 11- bis 17-Jährigen starke Sorgen haben, dass sie ihre Eltern verlieren. Und das bestätigt meine Erfahrung bei den Camps. Das ist eines der Top-Dinge, der Top-Sorgen, mit denen die Kids zu uns kommen. Angst, die Eltern zu verlieren. Die Eltern lassen sich scheiden, die Familien sind kaputt. Und die Kinder leiden drunter. Also ich glaube, wir können zusammenfassen, es läuft nicht wirklich so gut in unserer Gesellschaft, was Partnerschaft, auch was Sexualität angeht. Da ist Sand im Getriebe. Wer von euch will eine heile Partnerschaft erleben? Jeder, ne? Wer von euch will wissen, wie man den besten, befriedigendsten, geilsten, erfüllendsten Sex erleben kann, den es gibt? Ja. Da trauen sich nicht mehr so viele. Aber wisst ihr was? Heute werde ich euch die Antwort geben. Zurück zu dem Beispiel von dem Auto. Wenn du ein neues Auto hast und du weißt nicht, wie der Tankdeckel aufgeht oder die Motorhaube aufgeht, das ist mir bei Mietwagen schon mal öfter passiert, oder wenn du nicht weißt, welchen Treibstoff du tanken sollst, was machst du dann? Ja, wäre es nicht gut, wenn du dann eine Betriebsanleitung zur Hand hättest und wenn du der Konstrukteur dieses Autos sagen würde, wie das Teil richtig funktioniert? Und wäre es nicht weise, dieser Betriebsanleitung zu folgen? Und was wird passieren, wenn wir der Betriebsanleitung nicht folgen? Sagen wir, wenn jemand ein rebellisches Herz hat und sich denkt, will mich nicht einschränken lassen, was da steht, nur Diesel tanken, ich kann tanken, was ich will. Und er lehnt da ganz cool an der Zapfsäule und bedankt sein Dieselauto mit Benzin. Ja, das ist nicht cool, das ist blöd, oder? Das Auto wird nicht wirklich gut funktionieren, wenn du das machst. Und Leute, wäre es nicht cool, wenn wir so eine Betriebsanleitung hätten für unser Leben? Eine Anleitung, wie unser Leben, auch unsere Partnerschaften, unsere sexuellen Beziehungen wirklich gut, wirklich heil funktionieren? Eine Anleitung von unserem Konstrukteur, von unserem Schöpfer, der uns besser kennt, als wir uns selbst kennen? Wäre das nicht eine coole Sache? Und wisst ihr was, wir haben so eine Betriebsanleitung, wir halten die heute Morgen in unseren Händen. Die Bibel, Gottes Wort. Da sagt Gott, unser Schöpfer, was er sich gedacht hat, als er uns als Männer und als Frauen erschaffen hat, als sexuelle Wesen geschaffen hat. Da sagt er uns, wie unsere Beziehungen, auch sexuelle Beziehungen, am besten funktionieren. Und wäre das nicht weise, wenn auch wir auf die Betriebsanleitung hören würden? Zumindest meine Erfahrung und die von vielen anderen. Ich mache die Erfahrung, jedes Mal, wenn ich denke, ich weiß es besser als das, was Gott mir sagt in seinem Wort, dann falle ich auf die Schnauze und tue mir weh und tue anderen weh. Aber wenn ich einfach Gott vertraue und das tue, was er mir sagt, dann ist es wirklich heil. Dann ist es wirklich gut. Und das ist Gottes Absicht für uns, dass wir heil sind, weil Gott liebt uns und er will das Beste für uns und er sagt uns das, was er uns sagt in seinem Wort, weil er es gut mit uns meint. Nicht, weil er uns irgendwie einschränken will oder weil er irgendwie auf so einen komischen Machttrip drauf ist. Nee, so wie der Konstrukteur unseres Autos uns in der Betriebsanleitung uns nicht das sagt, was er uns sagt, weil er uns einengern will. Wenn auf dem Auto draufsteht, nur mit Diesel tanken und nicht andere Kraftstoffe. Nee, der weiß, so funktioniert das Ding am besten. Und so ist es auch mit Gott. Also, wollt ihr euch anschauen mit mir gemeinsam heute Morgen, was Gott, unser Schöpfer, zu dem Thema Partnerschaft und im Besonderen zum Thema Sex sagt? Ist sowieso eine rhetorische Frage. Wir werden uns das anschauen, ob ihr das wollt oder nicht. Weil das ist die Bibelstelle, wo wir sind heute Morgen. Wir gehen Vers für Vers durch die Bibel und wir lassen kein Thema aus. Ich weiß nicht, ob schon irgendwer von euch mal eine Bibelstunde gemacht hat zum Thema Sex. Oder ob jemand schon mal eine Predigt gehört hat über dieses Thema. Kommt nicht allzu oft vor, denke ich. Vielleicht seid ihr sogar überrascht, dass Gott was dazu sagt. Aber Gott sagt sogar recht viel drüber. Vielleicht denkt ihr sogar, oh, ist Sex nicht irgendwie so was Ungeistliches? Vielleicht sogar was Schmutziges? Manche Christen haben das so gesehen, vor allem in vergangenen Jahrhunderten. Aber das stimmt nicht. Sex ist was Hochgeistliches. Das ist eine hochseelische Angelegenheit. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal drüber nachgedacht habt, dass Gott überhaupt nicht Brüde ist. Gott ist der Erfinder von Sex. Er hat sich das Ganze ausgedacht. Ich meine, er hätte uns so schaffen können, dass wir unser ganzes Leben lang so sind wie kleine Jungs, die sagen, oh, alle Mädels sind blöd. Und wie kleine Mädels, die sagen, oh, Jungs sind blöd, mit denen kann man nicht wirklich so viel anfangen. Gott hätte uns so schaffen können, dass wir uns fortpflanzen auf asexuelle Art und Weise, zum Beispiel durch Bestäubung, so auf die Entfernung. Die Menschen würden dann vielleicht statt Liebesromanen oder die Bravo zu lesen, irgend so ein Sachbuch über Pollenflug lesen mit hochroten Ohren. Ich meine, Gott hätte so machen können. Aber Gott hat uns ganz bewusst als sexuelle Wesen geschaffen, als Männer und als Frauen auf das andere Geschlecht hin. Das sehen wir schon ganz am Anfang der Bibel. 1. Mose Kapitel 2, da hat Gott gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Der hat sich den Adam angeguckt, den ersten Mann, und gesagt, oh oh, der braucht Hilfe, das ist nicht gut, dass der allein ist. Und dann schuf Gott neben dem Mann noch eine Frau und er brachte sie zu dem Mann. Seht ihr, damals war die Partnerwahl noch sehr einfach. Und die Reaktion von dem Mann war, wow, das ist jetzt meine Übersetzung. Und dann sagt Gott im Vers 24, 1. Mose 2, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Damit ist die intime Beziehung in der Ehe gemeint. Und im Vers 25 heißt es weiter, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau. Könnt ihr das glauben? Gott setzt die beiden nackt in einen traumhaften Garten. Sie waren beide nackt und sie schämten sich nicht. In den Sprüchen 5, Verse 18 und 19, sagt Gott hier, erfreu dich an der Frau deiner Jugend, die liebliche Hirschkuh und anmutige Gemse. Das war damals ein Kompliment. Das ist ein Vers, der gilt für uns heute nimmer. Wendet es nicht an und sagt eurer Frau, du Kuh. Aber sagt ihr, ihre Brüste sollen dich berauschen. Jederzeit in ihrer Liebe sollst du taumeln, immer da. Klingt das brüde für euch? Im Hohelied spricht Gott zu einem jungen Paar in der Hochzeitsnacht und sagt, berauscht euch an der Liebe. Das klingt nicht wie ein leibfeindlicher Brüder Gott, der ein Spaßverderber ist. Nee, er hat uns als geschlechtliche Wesen geschaffen. Er hat uns für das Zusammenleben geschaffen. Ja, manche haben eine besondere Gabe, als Single zu leben, aber es ist eher die Ausnahme. Und dieses Zusammenleben, diese Einheit zwischen Mann und Frau in der Ehe ist sogar ein Bild für Gottes Liebe zu uns, für die Liebesbeziehung, die wir mit ihm haben dürfen und die Einheit, die er mit uns haben möchte. Und Gott hat uns gewisse Körperteile gegeben, die einzig und allein dazu da sind, um uns sexuelle Freude zu bereiten. Das war seine Idee. Er ist der Schöpfer. Und Gott ermutigt Sex in der Ehe. Das ist was Gutes. Dass wir uns daran freuen, dass wir es genießen. Das ist gut, das ist wichtig, das baut Einheit, Intimität, geistlich und seelisch und körperlich in der Ehe. Sex ist gut und heil und wünschenswert und richtig, wenn es im richtigen Rahmen passiert. Seht ihr, denn Gott hat uns nicht nur als sexuelle Wesen geschaffen, hat sich nicht nur Sex ausgedacht, Gott hat uns auch einen Rahmen gegeben, in dem das Ganze heil und aufbauend und erfüllend passieren kann. So wie in einem Auto die einzelnen Teile, Räder und Radaufhängung und die Sitze und der Motor und das Lenkrad, wie all diese einzelnen Teile in einem Rahmen montiert sind. Und in diesem Rahmen läuft das Ganze echt gut. Läuft echt gut zusammen. Aber bei einem Auto, wo zum Beispiel der Motor oder die Räder aus dem Rahmen fallen, das ist nicht heil. Das nennen wir Havarie. Irgendwann mal. Ist kaputt. Und so ist es auch mit unserem Leben. So ist es auch mit unseren Beziehungen. So ist es auch mit unserer Sexualität. Wenn wir in Gottes Rahmen bleiben, dann ist es echt gut und heil und schön. Aber wenn wir diesen Rahmen verlassen, dann fahren wir unser Leben, unsere Beziehungen gegen die Wand und leider Gottes enden recht viele Menschen als Havarie. Geistlich und seelisch und vielleicht sogar körperlich kaputt. Beziehungsunfähig, weil sie aus diesem Rahmen raus, nicht fallen, sondern rausgehen, den Gott uns gesteckt hat. Und hier kann ich gleich eine Warnung anbringen auf dem Beipackzettel. Gottes Rahmen für unsere Partnerbeziehungen, für unser Familienleben, für das Ausleben unserer Sexualität ist völlig konträr zu dem, was, sag mal, sicher mindestens 90% der Menschen hier in Deutschland leben. Wenn wir ihm folgen, wenn wir seiner Betriebsanleitung folgen, dann schwimmen wir gegen den Strom. Das heißt, du wirst belächelt werden von Menschen, du wirst als Hinterwäldler oder altmodisch hingestellt werden. Manche werden dich vielleicht sogar für krank erklären. Wenn du Gott nachfolgen willst, dann musst du einen Preis bezahlen. Das ist immer so. Und bist du bereit dazu? Wisst ihr was? Die Frucht davon ist sehr gut. Die Frucht ist Heil. Ein Heil, das diese Menschen, die drüber lachen, nie erleben werden. Okay, also hier ist das große offene Geheimnis. Gottes Rahmen für Partnerschaft, für das Ausleben unserer Sexualität ist die Ehe. Ein Mann und eine Frau, die in Gemeinschaft mit Gott leben, sich aneinander völlig hingeben, in guten und in schlechten Tagen, in lebenslanger Treue, bis an das Ende ihres Lebens. Das ist es. Das ist Gottes sicherer und heiler Rahmen, in dem wir unsere Partnerschaft als Mann und Frau leben können. In dem wir unsere Sexualität heil ausleben können. Rahmen, in dem unsere Kinder heil aufwachsen können. Seht hier im Vers 4, erste Teil, da heißt es, die Ehe sei ehrbar in allem oder bei allen. Zur Zeit des Neuen Testaments und auch in manchen Kreisen heute noch, herrscht so diese Meinung vor, dass Ehelosigkeit oder zölibatär zu leben, dass es irgendwie geistlicher ist oder höher ist, als zu heiraten und die Sexualität auszuleben. Aber dem widerspricht Gott hier in unserem Vers. Er sagt, die Ehe sei ehrbar bei allen. Die Ehe soll bei allen in Ehre gehalten werden. Das ist was Wunderschönes, das ist was Großes, das ist was Heiliges, die Ehe. Zweitens widerspricht dieser Vers aber auch dieser Tendenz, die damals vor allem in der heidnischen Welt sehr vorherrschend war und auch heute noch, dass Leute sagen, die Ehe ist nicht so wichtig. Wir können auch so zusammenleben, ohne zu heiraten. Und wir können auch Sexualität ausleben außerhalb dieses Rahmens. Warum sollen wir uns auf einen Partner beschränken? Damals in der heidnischen Welt war das ganz normal. Die Römer hatten ihre Ehefrau für die Kinder, ihre Konkubine, um Spaß zu haben. Heute ist es auch nicht viel anders. Aber im Vers 4 heißt es, die Ehe sei ehrbar in allen und das Ehebett unbefleckt. Oder neuere Übersetzung, die Neue Leben-Übersetzung übersetzt es so, haltet die Ehe in Ehren und bleibt einander treu. Mit Ehebett ist nicht euer Bettgestell gemeint und die Matratze, sondern damit ist die sexuelle Beziehung in der Ehe gemeint. Und die soll exklusiv sein. Das soll was Besonderes sein, nur zwischen den beiden Ehepartnern. Und diese Beziehung wird befleckt und verunreinigt durch eine sexuelle Beziehung mit einer dritten Person oder einer weiteren Person. Entweder vor oder neben der Ehe. Vers 4 heißt es, denn Unzüchtige oder Hurer und Ehebrecher wird Gott richten. Hier haben wir zwei Worte. Das eine ist ein allgemeiner Begriff und das zweite ist dann ein Unterbegriff. Der erste Begriff ist ein Unzüchtiger oder ein Hurer, eine Hure. Das beschreibt jemanden, der außerhalb der Ehe auf irgendeine Art und Weise Sex praktiziert. Das Wort Unzucht im Griechischen ist das Wort Pornia, wo wir unser Wort Pornografie herbekommen. Und es bedeutet einfach Sex außerhalb der Ehe. Sex vor der Ehe, Ehebruch, Homosexualität, Sodomie, all diese Dinge, ein allgemeiner Begriff. Unzucht oder Hurerei. Biblisch gesehen bist du entweder Jungfrau bzw. Jungmann, wenn du noch nicht verheiratet bist, oder ein treuer Ehepartner, oder du bist eine Hure oder ein Hurer. Gott ist sehr klar, schwarz, weiß. Das zweite Wort, was wir hier sehen, ist eine besondere Situation, das ist Ehebruch. Das heißt, wenn eine dritte Person in eine Ehebeziehung einbricht, wenn ein Ehepartner mit jemand anderem schläft außer seinem Partner, dann begehen die beiden Ehebruch. Und das heißt hier, Gott wird diese Menschen richten, wie er jede Sünde richtet, weil er ist heilig und er liebt uns. Und er weiß, dass Sünde uns wehtut und verletzt und kaputt macht. Sünde ist, Benzin in ein Dieselauto einzufüllen. Es zerstört, es macht kaputt. Sünde ist alles, was gegen Gottes Betriebsanleitung ist. Alles, was uns wehtut, alles, was uns kaputt macht. Das, was Gott so schön gedacht hat. Und Gott wird solche Zerstörer richten. Genauso wie wir Diebe und Mörder und Schläger, Menschen, die andere kaputt machen und die das Zusammenleben kaputt machen, richten. Im Galaterbrief 5, Vers 19 wird ganz klar gesagt, dass Menschen, die Unzucht, sexuelle Unreinheit und andere Dinge dergleichen praktizieren, dass sie das Reich Gottes nicht erben werden. Epheser 5, Vers 3. Unzucht aber und alle sexuelle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 3. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Ich glaube, sehr klare Stellen, sehr klare Worte von Gott an uns. Ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Und Gott möchte nicht, dass wir uns und andere zerstören. Gott möchte, dass wir heil sind. Deswegen macht Gott in seiner Betriebsanleitung der Bibel von Anfang an einen Unterschied zwischen Sex innerhalb der Ehe und Sex außerhalb der Ehe. Das seht ihr im Alten Testament schon an der Wortwahl. In der Ehe heißt es, so und so, der Mann erkannte seine Frau. Erkennen, Einheit, Intimität. Wenn ein Mann außerhalb der Ehe Sex mit einer Frau hatte, und das kam in der Bibel durchaus vor, die Bibel ist ein realistisches Buch, sehr ehrlich, aber dann wird es einfach so gesagt, so und so lag bei so und so. Ganz was anderes. Auf der einen Seite erkennen, auf der anderen Seite, okay, er lag bei ihr. Hat sich selbst befriedigt an ihr. Und das alttestamentliche Gesetz, das nicht nur das moralische Gesetz von Gott enthält, das was richtig und was falsch ist, sondern auch das Zivilrecht und das Strafrecht für die Nation Israel damals. In diesem Gesetz wurde Ehebruch und auch Unzucht, Sex vor der Ehe, als Vergehen geahndet und bestraft. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber ihr könnt es nachlesen, zum Beispiel in 2. Mose Kapitel 22 und 5. Mose Kapitel 22. Im Neuen Testament werden diese sexuellen Vergehungen nicht von irdischer Gerichtsbarkeit bestraft, wird auch nicht irgendwie eine körperliche oder materielle Strafe gefordert, Gefängnis oder Todesstrafe oder Strafe zahlen. Aber es ist ein Fall für Gemeindezucht im Neuen Testament. Könnt ihr im 1. Korintherbrief nachlesen. Und wie gesagt, ich habe vorher ein paar Verse vorgelesen. Gott hat sehr klare Worte an uns, dass wir uns rein bewahren für unseren Ehepartner, dass wir rein in die Ehe gehen und dass wir unserem Ehepartner absolut treu sind. Biblisch gesehen, du gehörst nicht dir selbst. Dein Leib gehört nicht dir selbst. Sondern du gehörst zuerst mal Gott. Ist logisch, ne? Er ist unser Konstrukteur. Er hat uns gemacht und wenn wir was machen, dann sind wir auch Eigentümer. Wir gehören Gott, weil er uns geschaffen hat. Aber wir gehören Gott auch, weil er uns erkauft hat, weil er uns gerettet hat. 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 17. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr euch nicht selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Petrus sagt uns, was dieser Preis war. Es war das kostbare Blut von Jesus Christus. Nicht Silber oder Gold oder irdische, vergängliche Dinge, die Menschen hier schätzen, sondern das, was Jesus für uns getan hat. Jesus ist für uns gestorben. Und als er es getan hat, hat er uns gekauft. So gehören wir nicht uns selbst, wir gehören ihm. Und wir werden bewohnt von ihm durch seinen Heiligen Geist. Wir sind sein Tempel. Wir sind sein Leib. Und so, wenn du außerhalb der Ehe Sex praktizierst, dann nimmst du wirklich Jesu Leib und hurst mit ihm. Vers 15 da im Korintherbrief. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Das sei ferne. Ich meine, das ist unerträglich, das ist unvorstellbar für jemanden, der Jesus lieb hat eigentlich, oder? Und dann heißt er auch, wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Sündigst nicht nur gegen Gott, du sündigst gegen dich selbst, gegen den Partner. Du beraubst dich, die Fülle von dem zu erfahren, was Gott sich erdacht hat, als er Mann und Frau geschaffen hat. Du beraubst deinen Sexpartner, du beraubst deinen Ehepartner oder auch deinen zukünftigen Ehepartner. Also klare Sache, biblisch gesehen, du, dein Leib, gehört erstens Gott und dann zweitens deinem Ehepartner allein oder deinem zukünftigen Ehepartner allein. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 4. Da heißt es, die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Also das Prinzip hier ist, nimm nicht das, was deinem Ehemann oder deiner Ehefrau gehört oder deinem zukünftigen Ehemann, deiner zukünftigen Ehefrau gehört und gib es jemand anderen. Beraub deinen Mann oder deine Frau nicht. Und ich glaube, wir müssen heute nicht lang über Ehebruch reden. Ich glaube, jeder, der mal betrogen wurde von seinem Partner, der kann bezeugen, wie schmerzhaft es ist und wie zerstörerisch es ist. Es zerstört das Vertrauen, es zerstört die Intimität, es fügt unendliches Leid zu. Und die wenigsten Ehen überleben das. Und dies tun, die haben einen langen Heilungsprozess. Und mit Gottes Hilfe ist es möglich. Aber es ist eines der schlimmsten Dinge, die du einem Menschen antun kannst. Ich glaube nicht, dass wir da lang drüber reden müssen. Aber lasst uns jetzt noch zum Abschluss kurz über Sex vor der Ehe reden. Weil das ist was, wo viele eine sehr lockere Einstellung haben. Leider Gottes auch Christen. Und wie gesagt, unsere Gesellschaft geht sowieso völlig anderen Weg, da ist es Normalität. Aber wir müssen verstehen, dass Sex nicht nur ein physischer Akt ist, sondern dass es auch ein geistlicher und ein emotionaler Akt ist. Du kannst nicht mit jemandem schlafen und dann aufstehen und weggehen, als hättest du gerade beim McDonald's einen Hamburger gegessen. So, gehst weg, es wäre nichts passiert. Ah ja, war nur irgend so eine physische, materielle Sache. Psychologin Dr. Lea schreibt, sexuelle Gemeinschaft beinhaltet machtvolle Emotionen, psychologische, physische und geistliche Verbindungen, die so stark sind, dass die zwei Menschen eins werden, zumindest für einen Moment. Geschlechtsverkehr ist eine intensive, obwohl kurze physische Verbindung, die unauslöschliche Spuren in den Beteiligten hinterlässt. Sie schreibt ein bisschen weiter unten, zu glauben, dass jemand unberührt von einer sexuellen Erfahrung weggehen kann, ist in gefährlicher Weise naiv. Fasst es zusammen, was die Bibel mit ein Fleisch werden meint. Da passiert weit mehr als nur eine physische Vereinigung. Da verschmelzen zwei Personen. Seelisch, geistlich, körperlich. Und wenn sie auseinandergehen, nehmen sie einen Teil von dem anderen mit. Und wenn du es außerhalb der Ehe tust, dann beraubst du dich selbst und du beraubst den anderen ein Stück weit. Du wirst ein Stück weit ärmer in deiner Seele. Denn wir sind seelisch und emotional so veranlagt, dass wir die Fülle von dem, was Gott zwischen Mann und Frau gedacht hat, nur in einer lebenslangen Hingabe an einen Partner erleben können. Leute, wir sind für einen Partner, auf eine Person hin geschaffen. Ist ein Bild für die Beziehung mit Gott. Wir sind auf einen Gott hin geschaffen. Da ist eine ganze Parallele da. Aber das wird zu weit führen. Heute Morgen. Wir sind auf eine Person hin geschaffen. Und es ist zerstörerisch, wenn wir dieser sexuellen Beziehung, dieser exklusiven sexuellen Beziehung vor oder während der Ehe einen weiteren Partner hinzufügen. Das zerstört die Intimität in der Ehe, das zerstört die Bindungsfähigkeit. Beste Bild dafür ist ein Tesafilm. Ja. Wurde geschaffen, um einmal zu kleben. Wenn du den hier hinklebst, erste Mal klebt er am besten. Seht ihr, kriegt es fast nicht weg. Du kannst es runterreißen und woanders hinkleben, aber wisst ihr was, ein Stück von der Oberfläche ist mitgerissen worden und das nächste Mal, ouch, klebt es nicht mehr ganz so gut. Und wenn du es wieder wohin klebst, klebt es weniger und weniger und weniger und weniger, bis es gar nicht mehr gescheit klebt. Und so ist es mit uns und unserer Sexualität. Wir sind geschaffen, einmal zu kleben. Dann kleben wir am besten. Wenn du das verletzt, dann klebst du weniger, wirst weniger bindungsfähig. Ist auch ganz logisch. Dann, wenn du irgendwann den Partner für dein Leben findest, dann hast du schon so viel von dir hergegeben. Und du hast all diese anderen Erfahrungen mit den anderen Partnern auf der Festplatte und all diese Vergleiche auf der Festplatte und das zerstört die Intimität. Josh McDowell zitiert in seinem Buch The Myth of Sex Education, also der Mythos der Sexaufklärung, zitiert hier einen 32-jährigen Mann, der in seinen späten Schuljahren und in seinen Uni-Jahren mit sehr vielen Frauen rumgeschlafen hat. Und der schüttet dem Josh hier in der Seelsorge sein Herz aus. Und er sagte, ich zitiere hier, ich bin jetzt seit 8 Jahren verheiratet. Ich liebe meine Frau. Niemand auf der Welt ist so schön und so einfühlsam wie sie. Aber in diesen 8 Jahren der Ehe waren wir nie allein im Bett. Und er beschreibt, wie seit seiner Hochzeitsnacht immer wieder diese Gedanken an alte Erfahrungen und diese Vergleiche hochkommen. Und er sagt, ich kann nicht einmal Sex mit meiner Frau haben, ohne dass ich an andere Frauen denken muss. Das zerstört die Intimität in unserer Ehe. Das ist der Punkt. Wir könnten noch über viele andere Dinge reden, warum es weise ist, bis zur Ehe mit Sex zu warten. Wir könnten über Geschlechtskrankheiten reden und über AIDS und über ungewollte Schwangerschaften, all diese Dinge. Aber das hier, das ist die Tragödie von Unzucht und Promiskuität und Ehebruch und Pornografie. Es zerstört dein Potenzial zur Intimität. Es belastet dich durch Vergleiche, durch Erfahrungen. Es zerstört dein Potenzial zu wahrer Intimität und Einheit und Liebe mit dem Partner, den Gott für dich hat. Das wirklich zur Fülle zu erfahren. Ich meine, was willst du? Willst du einen Durchschnitt erfahren von möglichst vielen Menschen des anderen Geschlechts oder willst du die Fülle erfahren mit dem einen Partner, den Gott für dich hat? Das Größte, das Beste. Gott möchte dich beschützen vor dieser Zerstörung. Gott möchte, dass du frei bist, das zu genießen, zur Fülle, was er für dich hat. Und deswegen sagt er dir als weiser Konstrukteur, als der, der weiß, wie du am besten tickst, er sagt dir, warte mit Sex bis zur Ehe und wenn du verheiratet bist, dann sei deinem Partner treu, egal was. Ich kann es bezeugen, die Jennifer und ich, wir können es bezeugen. Ich war 38, die Jennifer war 34, als wir geheiratet haben. Und Gott sei Dank, durch Gottes Gnade, konnten wir uns beide aufheben füreinander. War ein Glaubensschritt, muss ich ehrlich sagen, war ein Glaubensschritt für mich. Gott hat mich da echt beschützt. Mit meiner ersten Freundin wollte ich schlafen, da wollte sie noch nicht, weil sie sich noch zu jung gefühlt hat. Dann habe ich mich bekehrt und dann hat Gott mein Denken geändert, hat hier durch sein Wort in mein Leben gesprochen. Und es war echt ein Glaubensschritt, so lang zu warten. Es war nicht einfach. Aber ich habe Gott vertraut. Ich wusste, das, was er mir sagt, ist das Beste für uns. Und Leute, es ist so schön, es ist so heil, es ist so frei. Das ist das Wunderbare. Die Jennifer ist meine Queen und ich bin ihr King. Wir haben keine Vergleiche, keine Erfahrungen, keine Belastungen im Hinterkopf. Und das macht so frei, diese Intimität zu genießen, die Gott uns geschenkt hat. Und ich erzähle das Ganze nicht, weil ich irgendwie angeben will. Ich meine, ihr wisst, dass ich nicht irgendwie ein geistlicher Superchrist bin. Gar nicht, ich bin ein schwacher Mensch. Und es war überhaupt nicht einfach. Und die Leute haben mich ausgelacht, wenn ich manchmal mit Jugendlichen über das Thema geredet habe. Weißt du, bist über 30 und hast noch nie, was bist denn du für ein Lulu? Manchmal habe ich selbst gedacht, oh, ich versäume was. Oft war es ein Kampf. Einmal bin ich fast auf die Schnauze gefallen. Das ist nur Gottes Gnade. Gott hat uns beschützt. Aber wisst ihr was, ich bin so dankbar. Es ist so ein Geschenk. Jennifer und ich, wir beide sind so dankbar, weil wir jetzt diese gute Frucht davon ernten können, dass wir auf Gott gehört haben. Die Betriebsanleitung stimmt. Unser Konstrukteur hat recht. Ich möchte das besonders euch jungen Leuten sagen, es ist wert, auf Gott zu hören. Es ist wert, auf die Ehe zu warten. Es ist wert, euch rein zu bewahren. Und es ist wert, dafür zu kämpfen. Es zahlt sich später tausendfach aus. Es ist so heil, es ist so schön. Und ich verstehe es, ich kenne die ganzen Kämpfe, aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass es möglich ist, mit Gottes Hilfe. Ich möchte euch ermutigen zu warten. Ich würde sogar so weit gehen, euch zu sagen, wenn du noch nicht bereit bist, eine lebenslange Hingabe zu machen an einen Partner in der Ehe, dann bist du auch noch nicht reif, Sex zu haben. Ich würde euch ermutigen, bevor ihr nicht bereit seid oder offen dafür seid, alt genug dafür seid, zu heiraten, gar nicht erst einen festen Freund oder eine feste Freundin zu suchen. Wozu? Vor Freundschaft in dem Sinne, exklusive Beziehung, dient eigentlich zur Vorbereitung auf die Ehe. Wozu? Du bringst nur Versuchungen und Herzschmerz in dein Leben und das kann ich auch bezeugen aus eigener Erfahrung. Also befreit euch von diesem Gruppendruck. Genießt eure Beziehung mit Gott und genießt gute Freundschaften und wartet einfach auf Gott, dass er zur rechten Zeit den rechten Partner bringt. Was nicht überraschend ist, ist, dass die Welt draufkommt, dass das stimmt, was Gott sagt, obwohl sie so drüber lachen. Die Menschen sagen zwar, oh, es ist gut, es vorher auszuprobieren, bevor wir heiraten, aber wisst ihr was, das Gegenteil ist der Fall. 80% der Ehen auf Probe gehen in Brüche. Frauen, die als Jungfrauen in die Ehe gehen, haben eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihre Ehe hält, als die, die es vorher ausprobiert haben und schon vorher zusammengelebt haben. Das sind jetzt keine Zahlen von irgendwelchen Christen, das sind Statistiken von säkulären Sozialforschern. Haben herausgefunden, dass die Zufriedenheit in der Ehe höher ist bei denen, die als Jungfrauen bzw. Jungmänner in die Ehe gehen. Und wisst ihr, was die Wissenschaftler noch herausgefunden haben? Jungfrauen und Jungmänner haben den besseren Sex. Eine Metastudie von Duval und Landis haben herausgefunden, wenn ein Paar keinen vorehelichen Geschlechtsverkehr hatte, ist es 29-47%, je nach Studie, wahrscheinlicher, dass sie den Sex genießen in der Ehe, als die, die nicht gewartet haben. Die niederländischen Sozialforscher Judith Sohns und Matthijs Kalmin, wie man die ausspricht, haben die Angaben von 31.000 Personen aus 30 europäischen Ländern analysiert. Und ihr Resultat war auch, dass verheiratete Paare glücklicher sind als solche, die nur so zusammenleben. Sie sagen, dass sogar je verbindlicher und offizieller unsere Bindung ist, umso glücklicher sind wir. Das sind die Fakten. Das ist das, was Gott die ganze Zeit schon sagt. Menschen, die in wilder Ehe leben, haben etwa 3-mal häufiger Depressionen als Verheiratete, auch 3-mal häufiger Alkoholprobleme. Chuck Colson hat gesagt, Kohabitation, das ist das komplizierte Wort für vor der Ehe zusammenleben, Ehe ohne Trauschein, hat gesagt, Kohabitation ist Training für die Scheidung. Jemand anderer hat gesagt, Kohabitation ist wie ein Seiltanz ohne Netz. Und ich lese euch zum Abschluss hier zwei Zeugnisse vor. Hier ein Zeugnis einer Frau, das ich gelesen habe. Eine Frau aus England, Pauline heißt sie. Und sie beschreibt hier ihre wilde Ehe und wie das für sie ist. Sie sagt, du weißt nicht, wie lange die Beziehung dauern wird, selbst wenn du das Beste tust, um ihm zu gefallen. Du kannst dir gar nicht sicher sein, ob es überhaupt ein Morgen mit deinem Partner geben wird. Aber ich schätze, man muss die Dinge akzeptieren, wie sie sind. Es wirkt sich auf vielerlei Weise auf einen aus. Du kannst nicht für die Zukunft planen, du kannst nicht daran denken, gemeinsam ein Auto oder ein Haus zu kaufen, gemeinsam ein Kind zu haben oder sogar ihn voll zu lieben, wenn du weißt, dass er morgen vielleicht nicht mehr da ist. Andere Frau, Wendy, sagt, nach 6 Monaten wurde mir bewusst, wie tief mich diese Beziehung in eine Verunsicherung und in eine Ausbeutungssituation hineinführte. Und dann beschreibt sie, wie viel sie investiert hat. Und sie sagt, ich bekam im Gegenzug nichts, außer dass ich ihn jederzeit verlassen könnte, was für mich aber alles andere als ein Privileg war. In diesem Arrangement zu leben, bot einem Partner viel Freiheit, den anderen auszubeuten. Ist die persönliche Erfahrung von zwei Frauen. Ist gegen das, wofür wir geschaffen sind. Vor allem Frauen merken das sehr stark. Wir sind für die Ehe geschaffen. Nicht für irgendwas anderes. Und Gott, unser Schöpfer, weiß, wie wir am besten funktionieren. Die Betriebsanleitung stimmt. Vielleicht noch ein Wort zum Schluss. Viele von uns haben versagt in dem Bereich. Viele von uns haben gesündigt im sexuellen Bereich. Vielleicht sagen manche, hey, ich wünschte, ich hätte das vor 20 Jahren oder so gehört. Jetzt ist es zu spät. Was kann ich tun? Sexuelle Sünde ist nicht die eine unvergebbare Sünde. Das ist die gute Nachricht. Jesus liebt dich. Und er ist gestorben, auch für diese Sünde, und hat bezahlt dafür. Und im 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also wenn du versagt hast, dann bekenne es Gott und kehr um. Und Jesus hat Vergebung für dich, er hat Gnade für dich, er hat einen neuen Start für dich. Er würde dir sagen, wie er zu der Ehebrecherin gesagt hat, ich verurteile dich nicht, aber geh hin und sündige nicht mehr. Leb heil, so wie ich es für dich geplant habe. Das ist Gottes Herz für uns. Amen. Vater, ich danke dir, dass du nicht um den heißen Brei rumredest in dein Wort. Und ich danke dir, dass du für jeden Bereich unseres Lebens etwas zu sagen hast. Und ich danke dir, dass das, was du uns sagst, gut ist und heil ist und schön ist. Ich bin so dankbar für diese Anleitung für unser Leben, die du uns gegeben hast. Und Vater, ich möchte beten, dass du uns stärkst. Wir leben wirklich unter so einem Druck in unserer Gesellschaft mit Nacktfotos und Bildern überall und Internet, Pornografie, und alle leben anders und gegen das, was du sagst in deinem Wort. Und ich möchte beten, Herr, besonders für die jungen Leute jetzt, dass du sie stärkst, dass du sie füllst mit deinem Heiligen Geist, dass du ihren Sinn erneuerst und reinwäscht und dass du sie bewahrst, Herr. Stärke sie. Und ich bete auch für unsere Ehen, Herr. Wir wissen, dass der Teufel die Ehen ganz besonders angreift, weil sie ein Bild für deine Liebe zu uns sind. Und so bitte ich, Herr, auch, dass du unsere Ehen beschützt, dass sie bereicherst, und Herr, dass wir lernen, uns selbst zu verleugnen und einander zu dienen und gemeinsam das zu bauen, was so schön und so gut und so heil ist. Beschütze unsere Kinder, beschütze unsere Jugendlichen, Herr. Halt uns nah bei dir und nah an deinem Herzen und deinem Wort, Vater. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Puh, heißes Thema, ne? Nächste Woche geht's nicht weniger heiß weiter. Kommt das nächste heiße Thema, was unsere Welt bewegt, und das ist unser Besitz, materielles Zeug, Geld und so weiter. Und auch dafür hat Gott viel zu sagen. Also, spannende Stelle, in der wir uns gerade befinden. Der Herr segne euch, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wenn jemand Gebet haben möchte, wir sind natürlich gerne für euch da. Wenn jemand noch Fragen hat oder diskutieren will oder auch nicht mit mir übereinstimmen will, ist okay, kommt auf mich zu, ich rede gerne noch weiter mit euch. Und ich glaube, ich muss gar nicht mit der Bibel argumentieren. Es macht einfach so viel Sinn, was Gott uns sagt. Lasst uns einfach Gott vertrauen in allem, was er sagt. Egal, ob wir es verstehen, egal, ob das unsere erste Wahl wäre oder unsere Idee wäre, so zu leben. Lasst uns Gott vertrauen. Das ist das absolut Beste und das absolut Heilste. Amen. Amen. Der Herr segne euch.